Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Die Motorrad-WM befindet sich in der Sommerpause, aber am Wochenende hat es nochmal drei spektakuläre Rennen in Deutschland am Sachsenring gegeben. Und über die Ergebnisse und über alles drumherum, darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo Andreas und Servus an alle MotoGP-Fans.
Gerald, am Wochenende fand das Rennen am Sachsenring statt und als erstes müssen wir ein ganz kleines bisschen über schlechte Nachrichten sprechen, weil das Wochenende hatte nur in Anführungsstrichen 164.000 Zuschauer und das war gegenüber den letzten Jahren ein deutlicher Rückgang. In den letzten Jahren gab es sehr häufig über 200.000 Zuschauer am Rennwochenende auf dem Sachsenring. Woran hat es gelegen, dass so wenig Zuschauer rausgefahren sind dieses Jahr?
Ja, auf der einen Seite muss man mal sagen, wenn 77.000 Reizreihen am Sonntag an der Strecke sind, ist das immer noch eine beachtliche Zuschauerzahl. Also nicht so viele Sportarten in Europa holen so viele Zuschauer an die Rennstrecke vor Ort oder ins Sportstadion. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt in diesem Jahr auch schon gesehen, Rennen in Assen, Mugello, über 100.000 Leute, Barcelona. Und das kann man schon sagen, es ist ein bisschen enttäuschend, ja, weil das Niveau einfach so hoch ist. Wenn wir jetzt auf den Sachsenring direkt schauen, es war jetzt wirklich die schlechteste Zuschauerzahl in den letzten 15, 16 Jahren. Also es war wirklich etwas überraschend, wie man dann vor allem am Sonntag gesehen hat, wie der Helikopter über die Strecke geflogen ist, dass da doch einige Tribünen ziemlich spärlich besucht waren. Es gibt verschiedene Gründe, die dazu geführt haben, ja, also das Rennen wurde ein bisschen vorverlegt. Ich glaube aber nicht, dass das einer der Hauptgründe ist, weil auch wenn du ein Dreivierteljahr im Voraus erfährst, dass das Rennen ist und dann verschoben wird, so weit planst du, glaube ich, nicht. Also ich glaube nicht, dass das ein Grund ist. Am Freitag hat es natürlich extrem geschüttet. Ja, die Wetterprognose auch in den Tagen davor hat ausgeschaut, als würde es das ganze Wochenende regnen. Wir wissen, dass sehr viele MotoGP-Fans immer zu den Rennen fahren und campen und draußen sind und grillen und Spaß haben. Im strömenden Regen ist das dann natürlich auch nicht so lustig. Das könnte sicher auch den einen oder anderen abgehalten haben, vielleicht auch den einen oder anderen kurz entschlossen und gesagt, ach, weißt du was, bleiben wir halt dieses Jahr zu Hause. Ein weiterer Faktor, der meiner Meinung nach sicher eine Rolle gespielt hat, waren die Ticketpreise, die doch deutlich angezogen haben im Vergleich zum Vorjahr, wie letztes Jahr im Herbst die Preise veröffentlicht wurden. Und es gab dann auch natürlich auch Aktionen für Weihnachtsgeschenke, kannst du früher, wenn du früher buchst, kriegst du Sachen billiger oder so. Aber wir haben uns dann trotzdem in der Redaktion schon gefragt, das ist aber jetzt schon eine deutliche Verteuerung gewesen, das wird sicher den einen oder anderen definitiv abgehalten haben, vor allem wenn du jetzt eine Familie bist, ja, mit Vater, Mutter, Kind, zwei Kinder vielleicht, ja, und du, wenn du jetzt dann nicht ganz direkt in der Nähe wohnst, dann musst du auch dazu rechnen, die Anreise, die Unterkunft, dann kaufst du dir sicher auch das eine oder andere Fanartikel dort, der Rossi Couple, ein T-Shirt von Marquez oder wie auch immer, vom Folger eine Fahne jetzt, dann brauchst du natürlich Essen, Trinken. Also das wird dann schon ein richtig teures Wochenende, wo du theoretisch auch nach Italien fahren kannst oder nach Kroatien fahren kannst und ein paar Tage am Strand liegen kannst um das Geld. Also das wird sicher eine Rolle gespielt haben. Wir haben auch bei uns bei den User-Kommentaren, bei den Artikeln dazu gelesen, dass die meisten, die kommentiert haben, die Ticketpreise als Grund genannt haben. Man muss es halt auch relativ sehen. Es wären sicher viele, die mehr im Nordwesten von Deutschland wohnen, nach Assen gefahren sein. Viele, die jetzt im Süden sind, in Bayern-Region, die fahren vielleicht eher nach Österreich am Spielbergring. Leute aus der Region Sachsen, Ostdeutschland oder so machen vielleicht einen Abstecher nach Brünn. Das ist nicht so weit weg, regional gesehen. Und Brünn ist auch deutlich günstiger, also nicht nur von den Tickets, sondern eben auch von der Unterkunft, vom Essen und Trinken und so. Also das wird sicher eine Rolle gespielt haben, wobei man auf der anderen Seite, man muss die Ticketpreise immer relativ sehen. Ja, wenn du jetzt zu einem Fußballspiel gehst, dann sind die Karten natürlich billiger, aber das dauert auch nur 90 Minuten und du gehst wieder nach Hause. Ja, wenn du jetzt zu einem Konzert von den Rolling Stones oder so gehst, dann sind die Karten schon ziemlich teuer und definitiv vergleichbar mit Sachsenring oder sogar noch teurer. Aber ein Musikkonzert dauert auch 3 Stunden und da ist es vorbei und da hast du 3 Tage Unterhaltung. Also man muss es relativ sehen, alles finde ich. Aber sicher für nächstes Jahr müssen sich die Veranstalter etwas überlegen.
Der Chef des Sachsenring-Rennstreckenmanagement, den habt ihr zitiert aus der Bild in eurem Artikel über diese Ticketpreise beziehungsweise über den Rückgang der Zuschauerzahlen. Er spricht von einem hohen 6-stelligen Minus. Da frage ich mich dann allerdings dann auch, ist das vielleicht dann so ein ganz kleines bisschen Fehlmanagement? Hat man dann mit den Zahlen der letzten Jahre, wo man ja immer wieder steigende Zuschauerzahlen hatte, jetzt die letzten Jahre, letztes Jahr 212.000 Zuschauer das gesamte Wochenende, hat man da ein ganz kleines bisschen vielleicht überdreht und hat gesagt, okay, da können wir noch ein bisschen was rausholen aus der ganzen Geschichte?
Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also das ist Sache vom Management, die werden jetzt sicher am Rechnen und Kalkulieren sein. Was du auf jeden Fall sagen kannst, wenn du dir die Statistiken anschaust, sie waren ja auch im Sachsenring konstant hoch. Also wir waren hier zwischen 80.000 und 90.000, 93.000 Zuschauern, bis 98.000 Zuschauern in den letzten Jahren rein am Sonntag. Also das war auf einem hohen Niveau und es waren nur leichte Schwankungen drinnen. Und wenn du dir jetzt die Zuschauerzahlen von den allen bisherigen MotoGP-Rennen anschaust, die in diesem Jahr waren, waren bei jedem Rennen mehr Zuschauer als im Vorjahr. Mhm. Das heißt, die Show prinzipiell passt und da kannst du rein theoretisch auch damit rechnen, dass viele Fans kommen werden. Also es werden, da bin ich mir ziemlich sicher, zu den nächsten Rennen in Brünn viele Leute kommen, vielleicht nicht mehr auf dem ganz, ganz hohen Niveau, wie es vor 10 Jahren war, weil eben auch Spielberg dazugekommen ist und auch viele Österreicher dann zum Heimrennen fahren und nicht mehr zum quasi Heimrennen nach Brünn. Spielberg wird sicher auch wieder sehr hohe Zuschauerzahlen haben, wahrscheinlich mehr als die Formel 1, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du kannst also eigentlich schon davon ausgehen, dass die Show einfach passt, die Leute kommen und sie sind diesmal nicht gekommen. Ja.
Das ist auf jeden Fall etwas, was wir nächstes Jahr beobachten müssen, wenn der Sachsenring wieder der Gastgeber ist für die MotoGP. Aber lass uns mal zum Sportlichen kommen, weil aus deutscher Sicht ist ja eigentlich alles erfüllt worden, was sich das deutsche Fanherz so wünscht. Jonas Folger wird Zweiter beim MotoGP-Rennen hinter Marc Marquez und bringt insgesamt ein fantastisches Rennen über die Bühne, bis auf die letzten 2, 3 Runden, wo er abreißen lassen musste, weil die Reifen einfach nicht mehr mitgemacht haben. Erste Frage, Gerald, hast du Jonas Folger so ein Rennen zugetraut? Und zweite Frage, hattest du zwischendurch das Gefühl, dass er Marc Marquez vielleicht sogar schlagen kann? Weil er hat selber im Eurosport-Interview dann auch gesagt, Mensch, ich hatte heute das Gefühl, ich hatte ihn drauf.
Ja, also ich habe ihm das schon zugetraut, ja. Es ein bisschen überraschend kam es schon, aber vom Speed her habe ich ihm das zugetraut. Weil wenn du dir jetzt auch die ganzen Trainingsleistungen und die Rundenzeiten auch in Rennen anschaust, der war nicht wirklich langsamer als der Johann Zarco, teilweise sogar schneller. Mhm. Ja, und wenn das der Zarco kann, dann hat der Jonas das Potenzial, so etwas auch umzusetzen. Und bei ihm war es halt immer jetzt eine Frage, dass er eben die Startphase hinkriegt, dass er sich gut qualifiziert, die Startphase hinbringt, keine Plätze verliert, sich durchsetzt, die Ellbogenausfahrt. Und das hat er diesmal halt super gemacht. Also das Qualifying war schon mal sehr, sehr gut, ja, mit dem 5. Startplatz. Und ein absolut entscheidender Grundstein für den Erfolg am Sonntag waren schon die freien Trainings, wo es trocken war. Weil er ist da schon sehr früh mit vorne und hinten mit Mediumreifen gefahren, hat da eine Pace gezeigt, hat Vertrauen aufgebaut zum Reifen und hat sich damit relativ früh schon festgelegt auf die Reifenwahl, während auch andere, eben auch wir Marquez, ja, oder wie auch Rossi oder vor allem die Ducati-Fahrer, noch Reifen ausprobiert haben und uns herumgeschaut haben, was sie da nehmen können. Hat er sich da schon früh festgelegt. Und das war echt eine gute Herangehensweise vom Anfang an, vom Wochenende, also von da, wo es zumindest trocken war dann. Und im Rennen, also ich habe dann schon das Gefühl gehabt, dass er das gewinnen könnte, weil es war ja auch nicht sicher, ob der Marquez vielleicht einbricht, ja, oder mit den Reifen ein Problem bekommt. Das war ja offen, wusste man nicht. Und wie er dann doch ein bisschen abreißen hat lassen, habe ich mir gedacht, okay, er soll den 2. Platz nach Hause fahren, das ist ein großartiges Ergebnis, ja.
Ja, er hat das ja dann auch nach Hause gefahren und hat dann ja auch souverän seinen 2. Platz gesichert. Aber er hat lange Zeit mit Marc Marquez mitgehalten und ist zwischendurch dann auch die schnellsten Rundenzeiten gefahren. Ich meine, es war ja schon sehr beeindruckend, wie sich Marquez und Folger von dem Restfeld dann abgesetzt haben. Woran meinst du, hat es gelegen? Weil es ist auf der einen Seite die Honda von Marc Marquez, auf der anderen Seite die Yamaha von Jonas Folger gewesen. Und dahinter kamen dann Dani Pedrosa, Maverick Vinales, der durchs Feld pflügen musste quasi. Woran lag es, dass die beiden so viel schneller waren als der Rest?
Also die sind wirklich relativ früh schon im Feld weggefahren.
Ja.
Ich würde sagen, es sind zwei Gründe, die dafür gesprochen haben. Sie waren beide direkt nach dem Start halt gleich vorne. Also Jonas war nicht ganz vorne, aber im Prinzip in der Spitzengruppe dabei. Während zum Beispiel Rossi und Vinales dahinter in einer Kampfgruppe waren und sich durchsetzen haben müssen und kämpfen müssen, dann wurden sie überholt und mussten wieder überholen. Und da verlierst du einfach schon einmal extrem Zeit und die kannst du nicht mehr zufahren unter normalen Umständen. Und der zweite Punkt ist, wenn man jetzt die Gesamtsituation hernimmt, die ganze Saison sich ansieht, die Sache mit den Reifen. Es ist an jedem Rennwochenende komplett anders. Mal passen die Reifen perfekt zu dem, mal zu dem, mal zu dem. Teilweise auch zu den Fahrern unterschiedlich, wo es Riesenunterschiede zwischen Teamkollegen manchmal gegeben hat. Und bei Marquez und Folger hat es einfach perfekt gepasst. Und dann ist immer in der Anfangsphase eine kleine Lücke aufgegangen, die konnte keiner mehr zufahren und sie konnten die Pace halten. Das war eine Kombination aus den beiden Faktoren, glaube ich.
Danilo Pedrosa ist Dritter geworden hier und Maverick Vinales Vierter. Ich habe es gerade gesagt, Maverick Vinales musste durchs Feld pflügen. Den hat es im Qualifying so ein bisschen gerissen. 11. Platz war er nach dem Qualifying. Das hat ihm dann schon die bessere Platzierung dann gekostet, oder? Ich meine, er hat es relativ gut aufgeholt und er ist zwischendurch dann auch gute Zeiten gefahren, aber insgesamt war dieser Rückstand dann zu groß, beziehungsweise der Platzrückstand auch zu groß.
Ja, genau. Also es ist genau das, was wir schon bei der letzten Folge gesagt haben. Um zu gewinnen, musst du in den ersten beiden Startreihen stehen. Und bei allen Rennen ist der Sieger in den ersten zwei Startreihen gestanden, mit Ausnahme von Andrea Dovizioso, der Siebter war in Barcelona, aber eben auch knapp in der zweiten Reihe gestanden ist. Wenn du weiter hinten bist, hast du keine Chance mehr in diesem Jahr. Das sieht man echt eindeutig. Das sagt die Statistik komplett. Und ja, das ist dem Vinales zum Verhängnis geworden, weil wenn er jetzt, sagen wir, Startplatz 3, 4, 6, 5 irgendwo gewesen wäre und nach der ersten, zweiten Runde vorne in der Spitzengruppe dabei gewesen wäre, hätte er mit den beiden vorne sicher mitfahren können.
Ja. Einmal noch auf Jonas Folger zurückkommen. Ihm sind die Reifen derbe um die Ohren geflogen dann am Ende. Er hat das Rennen nach Hause gebracht, aber 25 Runden oder 26 von den 30 Runden hat man gemerkt, er hat mit Marc Marquez mithalten können. Hätte er noch in irgendeiner Weise was anderes machen können, um diese Reifen vielleicht ein ganz kleines bisschen zu schonen, weil er ist ja die ganze Zeit hinter Marc Marquez hergefahren. Zwischendurch hat er auch die Führung übernommen, aber die meiste Zeit ist er Marquez hinterhergefahren. Hätte er irgendwas für seine Reifen tun können?
Ich glaube nicht, und ich glaube, er hat die perfekte Taktik auch gewählt. Im Laufe eines Rennens ist es so, du hast verschiedene Motor-Mappings für Motorleistung, Traktionskontrolle, Motorbremse, und die sollst du dann, berechnet das Team vor und stellt dir das ein, dass du das zu bestimmten Zeitpunkten im Rennen verändern musst. Und mehr kannst du dann eigentlich auch nicht machen. Du sollst es nicht zu früh machen oder zu spät, aber du sollst dich an den Plan ziemlich halten, den das Team vorgibt. Also mehr kannst du da gar nicht machen. Und er hat das nach dem Rennen auch gesagt. Er ist eben vorne gefahren und hat geführt und hat gesagt, ja, okay, schauen wir mal, dass der andere vorne ist, ja, weil du musst auch sehen, er ist ein Rookie, ja. Es hätte auch sein können, dass er vielleicht sich die Reifen komplett verheizt in der ersten Rennhälfte, weil er zu schnell fährt und dann komplett einbricht und dann Siebter, Achter wird oder so. Und der Marquez hat natürlich da schon noch mehr Erfahrung. Und wie Marquez vorne war, hat er das echt schlau gemacht und gesagt, okay, ich fahre ihm jetzt einfach mal nach und dann schauen wir später, was passiert. Also das fand ich echt intelligent und komplett richtig in seiner Situation, hier mal den erfahrenen Weltmeister mal vorne fahren zu lassen. Und dadurch haben sie auch beide die Lücke zum Pedrosa komplett aufreißen können. Und das war schon einmal super nach hinten abgesichert und so. Und dann kannst du eben, wie gesagt, schauen, ob was am Ende passiert, ob vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit, vielleicht macht der andere einen Fehler, was auch immer, ja.
Ja.
Also das fand ich wirklich taktisch gesehen gut von ihm, ja.
Es waren ja sowieso ein paar Leute dann vorne, die man so vielleicht nicht unbedingt jetzt erwarten könnte vorne. Ich meine, Danilo Pedrosa auf Platz 3, Maverick Vinales auf Platz 4, Valentino Rossi, das passt schon, aber Aleix Espargaró zum Beispiel auf Platz 7, den hatte man vielleicht nicht so ganz weit vorne. Johann Zarco, den hatte man vielleicht ein bisschen weiter vorne erwartet, der ist dann auf Platz 9 am Ende gewesen. Danilo Petrucci, genau, ist auf Platz 12 am Ende eingefahren. Es ist ja schon gut durchmischt worden, dieses Feld. Hast du Gründe dafür, woran das am Ende lag?
Also bei Zarco und beim Zarco lag es auf jeden Fall am Qualifying. Wenn du von, ich glaube, 19. war, also ganz, also war auf jeden Fall ganz weit hinten, dann kommst du halt nicht mehr weiter nach vor. Das ist so, ja. Das haben ja einige Rennen jetzt schon gezeigt. Petrucci hatte Probleme mit dem Hinterreifen. Der hatte auf der linken Flanke überhaupt keinen Grip mehr. Das hat viel zu extrem und unnatürlich durchgedreht. Sie haben nach dem Rennen gesagt, sie analysieren an die Daten, dass irgendwas nicht ganz gestimmt hat, wissen aber nicht genau warum. Sie müssen noch mit dem Schleier reden. Und darum ist er einfach zurückgefallen. Er hat gesagt, die Aprilia von Aleix Espargaró und ein KTM-Fahrer, der Pol, hat ihn da öfter geraden überholt, was normalerweise nie passiert, weil die Ducati einfach den stärksten Motor hat. Aber wenn du im Grip-Probleme hast, nicht rausbeschleunigen kannst, da hilft die ganze Power nichts, da rutscht nur mehr herum. Und ja, das ist ihm Danilo diesmal zum Verhängnis geworden. War sicher enttäuschend für ihn, aber er hat seinen Pramac-Vertrag verlängert für nächstes Jahr. Also da kann er beruhigt in die Sommerpause gehen. Seine Zukunft ist gesichert. Aleix Espargaró hatten wir ein bisschen auf der Rechnung für so einen kleinen Geheimtipp, weil die Motorleistung jetzt auf der Strecke nicht so entscheidend ist und das Handling von der Aprilia eigentlich sehr, sehr gut ist und wirklich eine der Stärken ist von der RSGP. Und Espargaró auch schon früher am Sachsenring wirklich gute Rundenzeiten und gute Rennen gezeigt hat. Und ich hätte mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen mehr noch erwartet als einen 7. Platz. Ja, vielleicht Platz 4, 5, ja, wenn alles gut läuft. Aber so überraschend fand ich es nicht. Ja, überraschender fand ich da eher den 6. Platz vom Alvaro Bautista, weil im Endeffekt ist er vor beiden Ducatis ins Ziel gekommen und das mit einem ein Jahr alten Motorrad. Und das sind genau die Ergebnisse, die jemand in der Situation von Bautista braucht. Ja, die hochbezahlten Stars hat er alle geschlagen auf einem theoretisch moderneren und besseren Motorrad. Und beim Bautista ist auch noch nicht ganz klar, wo er im nächsten Jahr fahren wird. Also das sind für ihn super Ergebnisse, super Leistungen.
Marc Marquez hat jetzt durch seinen Sieg die Führung wieder im WM-Stand übernommen mit 25 Punkten, die er jetzt geholt hat. 129 Punkte hat er jetzt. Maverick Viñales dahinter, 5 Punkte dahinter. Dann Andrea Dovizioso, der auch nur 8 Punkte machen konnte in diesem Rennen am Sachsenring. Dann Valentino Rossi auf Platz 4 mit 119 Punkten und Dani Pedrosa mit 16 Punkten, die er in diesem Rennen gemacht hat, 103 im Gesamtranking. Das ist ja schon sehr, sehr eng beisammen, gerade die ersten vier. Das lässt für eine sehr spannende zweite Halbzeit hoffen in dieser MotoGP-WM.
Ja, definitiv. Ich meine, Pedrosa mit 26 Punkten Rückstand finde ich, dass er noch komplett dabei ist, weil du hast gesehen, wie schnell sich alles bewegen kann, wenn irgendwo wieder ein Chaosrennen wie Barcelona ist, wo die Topstars eingehen, dann kann sich das so komplett drehen wieder. Also zwischen den Top 5 ist alles offen und die erste Saisonhälfte hat uns eigentlich nur gezeigt, dass es extrem eng ist und spannend ist und echt niemand weiß, wer wirklich am Ende Weltmeister sein wird.
Und wir müssen darüber sprechen, dass Jonas Folger durch seinen zweiten Platz hier dann tatsächlich aufgeholt hat in der WM-Wertung, ist auf Platz 7 und nur noch 13 Punkte hinter Johann Zarco, der ja bislang so ein ganz kleines bisschen die Schlagzeilen hier in dem Tech-3-Team dann für sich geholt hat. Der hat nur 7 Punkte am Wochenende gemacht. Jonas Folger ist jetzt fast dran und 7. Platz für einen Rookie ist ja auch nicht so schlecht.
Das ist absolut gigantisch und sensationell.
Ja.
Du musst dir mal anschauen, welche Fahrer alle hinter ihm stehen. Ja. Ja, das ist ein Lorenzo, ein Crutchlow, ja. Zum Beispiel, ja, die sind alle hinter ihm. Ja, Iannone ist komplett weg mit der Suzuki und so. Also das ist schon eine absolut gigantische Leistung, ja. Und kann man absolut nur den Hut ziehen. Und man sieht, die Rookie-Klasse dieses Jahr, also vor allem mit Zarco und Folger, ist einfach extrem hoch. Und das sind zwei Talente, die sich in der MotoGP jetzt in der ersten Saisonhälfte wirklich etabliert haben. Und hier in den nächsten Jahren definitiv eine sehr gute Rolle spielen werden.
Es geht jetzt weiter erst Anfang August, dann in Tschechien, in Brünn am 6. August. Was machen die Fahrer in der Zwischenzeit? Wird getestet?
Es wird getestet, ja. Zunächst werden jetzt mal alle Urlaub machen, am Strand liegen, Radfahren und relaxen. Ducati hat für 19. und 20. Juli einen Test in Misano angesetzt. Dort werden sie neue Teile probieren und sich vor allem aufs Rennen, aufs Heimrennen vorbereiten. Also beim Heimcompris in Misano, da können wir definitiv mit starken Ducatis rechnen, so wie wir es schon in Mugello gesehen haben. Und soweit wir jetzt gehört haben, wird Ducati dort auch an einer neuen Verkleidung arbeiten, die sie in Brünn und in Österreich einsetzen wollen, eine neue Aero-Verkleidung. Die soll dann auch für Brünn homologiert werden. Wie das dann genau ist, müssen wir uns selber überraschen lassen, aber das sind soweit einmal unsere Informationen.
Also die MotoGP geht erst in 4 Wochen weiter, genauso wie die Moto2 und die Moto3. Und darüber möchten wir auch noch mal gerade sprechen.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Franco Morbidelli gewinnt zum zweiten Mal hintereinander in das Moto2-Rennen jetzt auch am Sachsenring und hat seinen Vorsprung in der WM-Wertung ganz klar ausgebaut vor Tom Lüthi, weil der nämlich ausgefallen ist. Den hat es verrissen. Woran lag es, dass Tom Lüthi das Rennen nicht beenden konnte?
Ja, das wird ihn sicher extrem geärgert haben, weil er war wirklich dran am Franco Morbidelli, hat wirklich Druck ausgeübt und man hatte schon das Gefühl, dass das Rennen eigentlich zumindest zu diesem Zeitpunkt nur zwischen den beiden entschieden wird und dass der Tom Lüthi vielleicht wirklich die Chance hatte, Morbidelli diesmal echt zu knacken, ja, weil effektiv gesehen in allen großen Kämpfen hat Franco Morbidelli jetzt immer in diesem Jahr die Oberhand behalten und der Lüthi hat durch seine konstanten Podestplatzierungen einfach den Anschluss in der WM gehalten und da ist ihm das Vorderrad leider eingeklappt und ist gestürzt. Das wird ihn sicher ärgern, ja.
Tom Lüthi konnte damit also keine Punkte machen. Franco Morbidelli hat seinen Vorsprung in der WM-Wertung jetzt auf 34 Punkte ausgebaut durch die 25 Punkte, die er jetzt am Sachsenring gemacht hat. Jetzt führt mit 174 Punkten vor Tom Lüthi mit 140 Punkten und Oliveira aus Portugal mit 117 Punkten, der Zweiter geworden ist an dem Wochenende. Auch Alex Marquez hat das Rennen nicht überstehen können. Der war auf Platz 4 oder ist auf Platz 4 in der Fahrerwertung. Der hat es schon in der 4. Runde zerhauen. Wer richtig gute Ergebnisse gebracht hat, war aus deutscher Sicht Sandro Cortese und Marcel Schrötter. Die sind nämlich am Ende auf Platz 8 und 9 eingefahren. Und für Sandro Cortese hätte es noch deutlich besser laufen können. Der lag nämlich eine ganze Zeit lang wirklich richtig weit vorne in der Spitze.
Ja, also das Wochenende vom Sandro hat ihm jetzt echt gut getan. Das war wirklich ein Befreiungsschlag. Alleine schon im Qualifying in die erste Reihe zu fahren. Das war komplett überraschend, also damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich glaube, das hat ihn selber überrascht, weil eigentlich in den trockenen Trainings war der Marcel Schrötter vorne dabei, hat super Rundenzeiten gezeigt und bei ihm ist es dann im Qualifying, wo die Streckenverhältnisse ein bisschen feucht waren, nicht so gut gelaufen und Cortese war ganz plötzlich vorne dabei und ist im Rennen auch wirklich gut gefahren. Also das war sicher sein bestes Rennen mit Abstand in diesem Jahr, aber es zeigt sich halt doch noch, dass die Suter insgesamt auf die Renndistanz noch nicht ganz auf dem Niveau ist, wie es Kalex ist und auch nicht wie KTM, weil was hier Miguel Oliveira wieder gezeigt hat, war Wahnsinn. Also die KTM wird wahrscheinlich bald noch ein Rennen gewinnen in der zweiten Saisonhälfte, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann geht die Pace einfach ein. Ja, die Reifen passen noch nicht hundertprozentig zusammen im Reifenverschleiß über die Distanz. Und wenn in der Moto2, wo so eng zugeht, wenn dann du da ein kleines Zehntel verlierst und da, dann fällst du einfach zurück. Und das ist im Sandro passiert. Aber auf der anderen Seite, 8. Platz ist ein echt gutes Ergebnis für ihn und das wird ihm sicher Auftrieb geben, weil es ist wirklich total offen, wie es mit ihm in Zukunft weitergeht.
Also das Moto2-Rennen wurde von Franco Morbidelli gewonnen und dann haben wir natürlich noch das Moto3-Rennen und hier hat ja fast wieder üblich Joan Mir gewonnen. Der hat mal wieder 25 Punkte geholt, führt jetzt auch sehr, sehr klar in der Fahrerwertung vor Fenati mit 37 Punkten, 165 Punkte auf seiner Seite. Er hat das Rennen dominiert, kann man sagen, wenn man von Dominieren bei Moto3 sprechen möchte, oder?
Naja, es war ein Dreikampf an der Spitze zwischen Mir, Fenati und Ramirez und es hätte wieder jeder gewinnen können eigentlich von den drei. Es ist interessant, finde ich, dass der Fenati es nicht geschafft hat, weil er eigentlich die meiste Erfahrung hat, der Routinier ist, schlechthin ist in der Moto3. Wenn du dir das Siegerpodest ansiehst, da wirkt er unter Anführungszeichen schon wie ein älterer Mann, ja, zwischen den Teenagern daneben. Aber Spaß beiseite, wir haben ja gesehen letztes in Assen, wo der Joan Mir auch in der letzten Runde geführt hat und danach nur Neunter geworden ist und seine Taktik einfach überhaupt nicht hingehauen hat. Und hier hat er es wieder super perfekt umgesetzt, auf den Punkt gebracht, das Manöver richtig gesetzt, die Linien richtig abgedeckt und hat dann im Finati und im Ramirez im Zielsprint dann keine Chance mehr gelassen. Und das zeigt schon von einer Abgebrühtheit und von einer Reife. Und ich glaube, ich kann mich da nur wiederholen. Solche Leistungen haben wir früher nur von Fahrern wie einem Vinales und einem Marquez gesehen in der kleinen Klasse. Ja, also das ist schon, wenn der Joan Mir so ein sich weiter so positiv entwickelt, dann kann das in den nächsten Jahren schon ein ganz ein großer werden.
Philipp Oettl rundet das Ergebnis aus deutscher Sicht dann ab mit einem 5. Platz. Auch für ihn ein richtig gutes Ergebnis, nachdem er ja die Verletzung hatte Anfang der Saison. Den 5. Platz, den kann er richtig gut gebrauchen auch.
Ja, definitiv. Ja. Also es ist auf jeden Fall gut, wenn es vom Heimpublikum ins Spitzenfeld fasst, sagen wir mal so. Er ist ein super Rennen gefahren, alles okay, Rundenzeiten waren super. Leider war das Qualifying wieder nicht so optimal, weil er war zu weit hinten, hat sich dann durch die Verfolgergruppe gekämpft, ja, war eigentlich dort der Stärkste, der Schnellste, hat sich in die Spitze davon gesetzt, ist da sogar weggefahren. Nur zu dem Zeitpunkt sind vorne die Top 3 schon weg gewesen. Mhm. Und er ist dann nachher die gleichen Rundenzeiten gefahren wie Mir, Fenati und Ramirez. Aber er konnte halt nicht mehr anschließen. Ja. Und wenn er jetzt in den Top 5 oder in den Top 6 in den ersten zwei Startrennen gestartet wäre, hätte er mit den drei vorne mitfahren können. Und dann wäre er vielleicht am Podium gestanden und hätte vielleicht gewonnen. Wer weiß. Ja. Aber von der reinen Rennpace her konnte er dann so schnell fahren wie die Spitze. Das Qualifying hat es ihm wieder ein bisschen verhagelt. Ja. Aber trotzdem 5. Platz ist beim Heimrennen sicher ein gutes Ergebnis.
Ja, also aus deutscher Sicht insgesamt war es, glaube ich, ein gutes Wochenende, oder? Jonas Folger Platz 2, Philipp Oettl Platz 5, Cortese und Schrötter in der Moto 2 unter den Top 10. Das ist auch richtig, richtig gut.
Ja, absolut. Ja. Also das ist die höchste Motorradklasse, das ist die Weltmeisterschaft in allen drei Klassen. Es fahren keine Nasenbohrer herum. Und wenn du da in den Top Ten dabei bist, dann sind das schon sehr, sehr gute Ergebnisse, auf jeden Fall.
Ja, also das war das Rennen am Sachsenring. Heute mal ein bisschen längere Zusammenfassung, weil dann ja auch der Zuschauerrückgang, den mussten wir natürlich besprechen. Das war die MotoGP, Moto2 und Moto3, die jetzt in eine vierwöchige Sommerpause geht. Und zusammengefasst von unserem Kollegen von motorsporttotal.com, von unserem Kooperationspartner, von Gerald Dierenbeck. Vielen Dank, Gerald.
Dankeschön, Andreas, und bis zum nächsten Mal.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.